Der neue Podcast Einschlafen mit Tieren. Ab jetzt in deiner Podcast-App. Einschlafen mit Biografien. Dein Podcast zum Einschlafen. William Shakespeare. William Shakespeare wurde am 26. April 1564 in Stratford-upon-Avon getauft. Er starb eben da am 23. April nach einem anderen Kalender am 3. Mai 1616. Shakespeare war ein englischer Dichter, Theaterunternehmer und Schauspieler. Seine Dramen zählen zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Das überlieferte Gesamtwerk umfasst ungefähr 38 Bühnenstücke. Hinzu kommen 6 Versdichtungen und 154 Sonette. Leben. Über William Shakespeare gibt es nur wenige schriftliche Zeugnisse. Vor allem seine ersten Jahre in London liegen im Dunkeln. In dieser Zeit machte er sich dort einen Namen als Schauspieler und Dramatiker. Dass kaum Unterlagen vorliegen, überrascht nicht. Shakespeare gehörte nicht zur Aristokratie. Sein Name erscheint weder in Gerichtsprotokollen noch in Verträgen über Grundstücke. Die Lücken in seiner Biografie hatten Folgen. Viele Menschen zweifelten immer wieder daran, dass er selbst seine Stücke schrieb. Bis heute kursieren Spekulationen über einen angeblich wahren Autor. Auch das Bild von Shakespeare als Person änderte sich häufig. In den Jahrhunderten nach seinem Tod stellte jede Epoche ihn anders dar. Ohne feste Beweise passten Leserinnen und Leser seine Persönlichkeit an ihre jeweiligen Erwartungen an. So entstand ein wechselhaftes Bild, das sich stets am bevorzugten Blick auf sein Werk orientierte. Frühe Jahre und Familie. Shakespeares genaues Geburtsdatum ist unbekannt. Das Taufregister der Holy Trinity Church in Stratford-upon-Avon nennt den 26. April 1564 als Tag seiner Taufe und vermerkt lateinisch William, Sohn des John Shakespeare. Seit dem 18. Jahrhundert wird häufig der 23. April als Geburtstag angegeben. Diese Vermutung beruht einerseits darauf, dass Shakespeare am gleichen Kalendertag des Jahres 1616 starb. Andererseits geht man von der nicht belegten Annahme aus, Kinder seien damals 3 Tage nach der Geburt getauft worden. Die Eltern hießen John Shakespeare und Mary Arden. Mary stammte aus einer wohlhabenden Familie. John besaß eigenes Land und wurde in Stratford zum Oberaldermann gewählt, verlor jedoch Ende der 1570er Jahre Vermögen und Ansehen. William Shakespeare besuchte vermutlich die Lateinschule von Stratford-upon-Avon. Dort erhielt er Unterricht in Latein, Griechisch, Geschichte, Morallehre und Dichtkunst. Die Schülerinnen und Schüler übten Rhetorik und Poetik und verfassten kleine Dramen nach antiken Vorbildern. Hinweise auf ein späteres Universitätsstudium fehlen. Mit ungefähr 18 Jahren heiratete Shakespeare gegen Ende November oder Anfang Dezember 1582 Anne Hathaway, die rund 8 Jahre älter war. Das Aufgebot wurde am 27. November bestellt. Einen Tag darauf hinterlegten 2 Freunde eine Bürgschaft von 40 Pfund, um eine kirchliche Ausnahmegenehmigung zu erwirken. Dadurch konnte die Trauung noch vor dem ersten Advent stattfinden. Rund 6 Monate später wurde die Tochter Susanna getauft. Das Register nennt den 26. Mai 1583. Knapp 2 Jahre danach folgten die Zwillinge Hamnet und Judith. Ihr Taufeintrag trägt den 2. Februar 1585. Über das Zusammenleben der Familie ist nichts überliefert. Hamnet starb im 11. Lebensjahr und wurde am 11. August 1596 beerdigt. Susanna lebte bis 1649, Judith bis 1662. 1598 bat Richard Quiney Shakespeare schriftlich um ein Darlehen von 30 Pfund. 10 Jahre darauf heiratete Susanna am 5. Juni 1607 den Arzt John Hall. Judith heiratete am 10. Februar 1616 Thomas Quiney. Verlorene Jahre. Die Forschung nennt den Zeitraum von ungefähr 1584 bis 1592 Shakespeares verlorene Jahre. Über diese Phase ist kaum etwas bekannt. Da verlässliche Quellen fehlen, entstanden viele Legenden, die sich teilweise auf Anekdoten von Zeitgenossen stützen. Nicholas Rowe veröffentlichte 1709 eine Shakespeare-Ausgabe und ergänzte sie um einen Lebensbericht. Er sammelte dabei die gängigen Mythen, ohne ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Das früheste Schriftstück, das Shakespeares Aufenthalt in London belegt, stammt von dem Dichter Robert Greene. 1592 beschimpfte Greene ihn in einem Pamphlet als Emporkömmling. In dem englischen Originaltext nennt er Shakespeare eine aufgeputzte Krähe, wirft ihm vor, Blank Verse zu häufen wie die anerkannten Autoren seiner Zeit und spielt mit dem Spottwort Shakespeare auf dessen Namen an. Bei der späteren Veröffentlichung des Pamphlets fügte der Herausgeber eine Entschuldigung hinzu. Das deutet darauf hin, dass Shakespeare schon damals bekannt war und einflussreiche Förderer besaß. Zu jener Zeit gehörte er der Schauspieltruppe Lord Strange's Men an. Ein großer Teil dieser Gruppe schloss sich 1594 zu den Lord Chamberlain's Men zusammen, die bald zu den führenden Ensembles Londons zählten. Nach dem Regierungsantritt von Jakob I. erhielten sie den Titel King's Men und wurden zur offiziellen Truppe des Monarchen. Stückeschreiber und Schauspieler. Das englische Theater entstand in der elisabethanischen Zeit. Anfangs war es noch instabil. Die Branche änderte sich schnell. Sie brachte viele Risiken mit sich. Unter günstigen Umständen konnte sie jedoch großen Gewinn abwerfen. Davon profitierten die beruflichen Dichter kaum. Viele Belege zeigen, dass sie ihre Dramen meist für ein einmaliges Honorar an Schauspieltruppen verkauften. Mit der Übergabe des Manuskripts gaben sie alle Nutzungsrechte ab. Von solch einem Honorar konnte niemand leben. Früher standen Dichter unter der Obhut eines adeligen Gönners, erhielten Geschenke oder Ehrensold und genossen Ansehen. Zu Shakespeares Zeit war diese Tradition fast verschwunden. Vor diesem Hintergrund entstanden zwei kurze Versepen. Sie heißen Venus and Adonis und The Rape of Lucrece. Shakespeare schrieb sie 1593 und 1594. Er veröffentlichte beide Texte eigenhändig und widmete sie Henry Wriothesley, dem Earl of Southampton. Damals zählten Epen zur hohen Literatur, während Theaterstücke als Gebrauchsliteratur galten. Darum nannte Shakespeare Venus and Adonis das erste Kind seiner Einbildung. Mit den beiden Epen gewann er hohe Anerkennung bei Literaturkennern und Liebhabern. Zeitgenossen lobten ihn dafür häufiger als später für die Tragödie Hamlet. So begann seine schriftstellerische Laufbahn auch aus geschäftlicher Sicht erfolgreich. Schon zu Beginn des Jahres 1595 gehörte Shakespeare zu den angesehensten Mitgliedern der Schauspieltruppe Lord Chamberlain's Men. Ein Zahlungsbeleg des Zeremonienmeisters des Hofes vom 15. März bestätigt eine Sonderaufführung und nennt seinen Namen. Wenige Jahre später galt die Gruppe als führendes Ensemble in England. König Jakob I. übernahm sie nach seiner Thronbesteigung 1603 als königliche Truppe. Shakespeares feste Stellung zeigt eine Quittung, auf der auch Richard Burbage und William Kempe unterschrieben. Die drei erhielten zusammen 20 Pfund für 2 Vorstellungen am Hof. Shakespeare schrieb als Hausdramatiker viele Stücke für seine Truppe. Außerdem war er Miteigentümer und erhielt von Anfang an etwa 10% des Gewinns. Er trat auch selbst in kleinen Rollen auf. Die Tagebücher des Theaterunternehmers Philip Henslow belegen, wie ertragreich seine Dramen waren. Im Unterschied zu vielen Kollegen erzielte Shakespeare dauerhafte Erfolge, beruflich, künstlerisch, geschäftlich und gesellschaftlich. Die Lord Chamberlain's Men erfreuten sich am Hof und in den großen öffentlichen Theatern großer Beliebtheit. Deshalb verdienten sie gut. Seit 1596 lässt sich nachweisen, dass Shakespeare sein Geld regelmäßig anlegte oder in Häuser investierte. Im Jahr 1599 zog die Truppe in das neu gebaute Globe Theatre. James Burbage überließ Shakespeare dabei zunächst einen Anteil von 1/10. Dieser Anteil wuchs 1608 auf 1/7, als das Blackfriars Theatre als winterliche Spielstätte hinzukam. Zu Beginn sah man in Christopher Marlowe Shakespeares größten Rivalen. Später nahm Ben Jonson diese Rolle ein. Damals war es üblich, bestehende Stücke umzuschreiben und neu zu zeigen. Möglicherweise ist Shakespeares Hamlet eine Überarbeitung eines älteren Ur-Hamlet. Er verwandelte auch Sagen und Märchen mehrmals in Bühnenstoffe, zum Beispiel bei König Lear. Weitere Quellen waren die Lebensbeschreibungen großer Männer von Plutarch, italienische Novellensammlungen und Chroniken der englischen Geschichte. Beliebte Figuren erhielten oft Fortsetzungen. Das Publikum liebte den Ritter Falstaff in Heinrich IV. So sehr, dass Shakespeare ihn in Die lustigen Weiber von Windsor zurückkehren ließ. Dichter und Geschäftsmann. Shakespeare schrieb neben seinen Theaterstücken auch Gedichte. Vermutlich tat er dies in einer Zeit, in der die Bühnen Londons wegen der Pest geschlossen waren. Seine epischen Dichtungen machten ihn schon zu Lebzeiten bekannt. Ungefähr 1609 erschienen 154 Sonette. Ihr Druck ist bis heute von Rätseln umgeben. In einer kurzen Verlegernotiz wird ein Mr. W.H. the Only Begetter erwähnt. Wer sich dahinter verbirgt, ist unbekannt. Möglich ist, dass die Sonette ohne Shakespeares Zustimmung veröffentlicht wurden. Shakespeare war Mitbesitzer des Globe Theatre in London. Das Haus entstand als Ersatz für das Theatre, dessen Pacht ausgelaufen war. Seine Schauspieltruppe nannte sich Lord Chamberlain's Men und trat oft am Hof von Königin Elizabeth auf. Unter König Jakob I. führte sie den Namen King's Men. Der Anteil am Globe brachte Shakespeare ein gutes Einkommen und Einfluss. Am 20. Oktober 1596 bestätigte das College of Arms ein Familienwappen, das kurz zuvor beantragt worden war. William Shakespeare hatte die Verleihung offenbar selbst betrieben und bezahlt. Damit gehörte er nun offiziell zum Stand der Gentlemen, was einen deutlichen sozialen Aufstieg bedeutete. In Urkunden setzte er von da an den Zusatz Gentleman hinter seinen Namen. Shakespeare investierte sein Geld nicht nur im Theater. Er kaufte mehrere Häuser und Land in Stratford. Am 4. Mai 1597 erwarb er New Place, einen großen Herrensitz. Am 1. Mai 1602 kam eine weitläufige Ackerfläche mit Wald hinzu. Ende desselben Jahres kaufte er ein weiteres Haus gegenüber seinem Wohnsitz. Am 24. Juli 1605 erwarb er das Recht, einen Teil der örtlichen Zehnten einzuziehen. Diese Einnahmen sicherten ihm ein regelmäßiges Einkommen. Er verpachtete Ländereien, verkaufte Baumaterial, trieb Außenstände vor Gericht ein und handelte mit Getreide. In London erwarb er zudem ein Haus mit Ladengeschäft in der Nähe des Blackfriars Theatre. Auch die Beteiligung am überdachten Blackfriars Theatre erwies sich als Gewinn. Hier spielte die Truppe in den Wintermonaten vor einem zahlungskräftigen Publikum, das höhere Eintrittsgelder zahlte. Shakespeare sorgte zielstrebig für finanziellen Erfolg und gesellschaftliche Anerkennung. Gleichzeitig tat er wenig, um seine literarische Berühmtheit zu fördern. Er überließ den Druck seiner Stücke anderen, gab keine Gesamtausgabe in Auftrag und schrieb keine Vorworte über sich selbst. Das unterschied ihn von Zeitgenossen wie Ben Jonson. Trotzdem war sein Name spätestens ab 1598 so bekannt, dass er auf Titelblättern groß herausgestellt wurde, manchmal sogar bei Texten, die nicht von ihm stammten. Zeitgenössische Bestenlisten zählten ihn zu den führenden Autoren. Letzte Jahre. Im Alter von 46 Jahren kehrte William Shakespeare als wohlhabender Mann nach Stratford zurück. Dort verbrachte er seine letzten Lebensjahre. In der Stadt galt er als zweitreichster Bürger. Anders als sein Vater übernahm er keine Aufgaben in der Gemeindeverwaltung. Den Kontakt zu seinen früheren Kollegen hielt er jedoch aufrecht und half gelegentlich als Mitautor bei neuen Theaterstücken. Aus den folgenden Jahren sind mehrere Reisen nach London überliefert, meist aus familiären oder freundschaftlichen Gründen. Shakespeare starb mit 52 Jahren in Stratford. Sein Todestag fiel auf das Jahr 1616, nur 10 Tage nach dem Tod des spanischen Dichters Miguel de Cervantes. Die Todesursache blieb ungeklärt. Rund 50 Jahre später notierte John Ward, Vikar der Holy Trinity Church, eine Anekdote. Shakespeare, Michael Drayton und Ben Jonson hätten zusammen gefeiert, zu viel getrunken und Shakespeare habe sich dabei ein Fieber zugezogen. Forschende halten diese Erzählung für unbewiesen. Möglich ist jedoch, dass eine Typhusepidemie in jenem Jahr sein Leben forderte. Am 25. April 1616 wurde Shakespeare im Chorraum der Holy Trinity Church beigesetzt. Als Gentleman stand ihm dieser Ehrenplatz zu. Eine Steinplatte markiert das Grab und trägt einen kurzen Vers, der nach örtlicher Überlieferung von Shakespeare selbst stammt. Guter Freund, um Jesu Willen grabe nicht den Staub auf, der hier eingeschlossen liegt. Gesegnet sei, wer diese Steine schont, verflucht sei, wer meine Gebeine bewegt. Wahrscheinlich kurz nach seinem Tod wurde in der Seitenwand der Kirche eine Gedenkbüste mit einer lateinischen Inschrift angebracht. Der Verfasser des Textes ist unbekannt. Shakespeares frühere Bühnenkollegen John Hemmingus und Henry Condell gaben im Jahr 1623 seine Dramen in einem großformatigen Band heraus. Der Titel lautet Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. Die Ausgabe ist heute als First Folio bekannt. Ben Jonson stellte dem Werk ein Lobgedicht voran, das beginnt: Triumph, mein Britannien, du hast einen vorzuweisen, vor dem die Bühnen Europas sich verbeugen. Er gehört nicht einer Zeit, sondern allen Zeiten. Shakespeares Testament und Erbe. Kurz vor seinem Tod, wahrscheinlich im Januar 1616, verfasste William Shakespeare seinen letzten Willen. Der Notar Thomas Collins setzte das Testament auf. Es trägt das Datum 25. März 1616 und füllt 3 dicht beschriebene Blätter, die Shakespeare auf jeder Seite eigenhändig unterschrieb. Erst im 18. Jahrhundert wurde die Urkunde wieder gefunden. Sie enthält viele Streichungen und Zusätze aus der Zeit zwischen Januar und März 1616 und gilt als das umfassendste private Dokument, das von Shakespeare erhalten blieb. Die zitternde Handschrift auf den ersten beiden Seiten deutet nach Ansicht vieler Forschender auf seine angeschlagene Gesundheit hin. Wahrscheinlich kam es deshalb nicht mehr zu einer sauberen Reinschrift. Der größte Teil des Vermögens ging an seine älteste Tochter Susanna. Sie erhielt zusammen mit ihrem Ehemann das gesamte Haus- und Grundeigentum sowie die von Shakespeare erworbenen Pachtanteile. Als erste Erbin wird jedoch die jüngere Tochter Judith genannt. Ihr vermachte Shakespeare 100 Pfund und weitere 50 Pfund, falls sie auf das Haus in der Chapel Lane gegenüber New Place verzichten sollte. Überlebte sie oder eines ihrer Kinder 3 Jahre nach der Testamentserstellung, waren weitere 150 Pfund vorgesehen. Während ihrer Ehe durfte sie jedoch nur die Zinsen nutzen. Durch das Streichen des Wortes Schwiegersohn schloss Shakespeare den Zugriff ihres Ehemanns auf dieses Geld aus. Seiner Schwester Joan hinterließ er 20 Pfund, seine Kleidung und ein lebenslanges Wohnrecht im Elternhaus in der Henley Street zu einer nur geringen Miete. Freunde in Stratford erhielten kleinere Geldgeschenke und 10 Pfund gingen an die Armen der Gemeinde. Auch die 3 Schauspielkollegen Richard Burbage, John Hemmingus und Henry Condell, die später die First Folio von 1623 herausgaben, wurden bedacht. Besondere Aufmerksamkeit erregt bis heute ein einzelner Satz. Ferner vermache ich meiner Frau mein zweitbestes Bett samt Ausstattung. Der Name seiner Ehefrau N. erscheint sonst nirgends im Testament. Einige Biografen sehen darin einen Hinweis auf Gleichgültigkeit oder Ablehnung. Andere erinnern daran, dass eine Witwe nach damaligem englischem Recht ohnehin Anspruch auf ein Drittel des Nachlasses und lebenslanges Wohnrecht hatte, sodass eine ausführliche Erwähnung entbehrlich gewesen sein könnte. Das zweitbeste Bett deuten manche Forschende sogar als Zeichen der Zuneigung, weil das beste Bett meist Gästen vorbehalten war und es sich beim zweitbesten um das gemeinsame Ehebett gehandelt haben dürfte. Jüngere Untersuchungen weisen jedoch darauf hin, dass das Witwenrecht im elisabethanisch-jakobäischen England stark von örtlichen Gebräuchen abhing. Der renommierte Shakespeare-Forscher Edward Andrew John Honigmann verglich in seiner Studie von 1991 Testamente ähnlich wohlhabender Familien. Er kam zu dem Schluss, dass Shakespeares knappe Zuwendung an seine Frau nicht der damals üblichen Praxis entsprach. Der deutsche Shakespeare-Experte Ulrich Suhrbaum betont in einer Gesamtbetrachtung, Shakespeare habe vor allem eine geschlossene Weitergabe seines Besitzes sichern wollen. Allen anderen Verwandten und Freunden habe er daher eher symbolische Erinnerungsstücke hinterlassen. Werke. Shakespeare schrieb vor allem Theaterstücke. Diese lassen sich in Historien und Königsdramen, Komödien und Tragödien einteilen. Außerdem verfasste er 2 Versepen und 154 Sonette. Fachleute streiten bis heute darüber, welche Stücke ihm eindeutig zugeschrieben werden können. Sie prüfen auch, wo er gemeinsam mit anderen Autoren arbeitete. Als sicher gelten die Dramen, die 1623 erschienen. Sie wurden 7 Jahre nach seinem Tod in der sogenannten First Folio herausgegeben. Diese Sammlung trägt den englischen Titel Mr. William Shakespeare's Comedies, Histories and Tragedies. Sie enthält 36 Dramen. 18 davon lagen zuvor noch nicht im Druck vor. Die Ausgabe bietet außerdem ein Vorwort der Herausgeber sowie Gedichte des Lobes und der Widmung. Shakespeare schrieb auch das Bühnenstück Cardenio, das 1612 aufgeführt wurde. Der Text ist heute verschollen. Neuere Forschende schreiben Shakespeare zudem das Stück Edward der Dritte zu. Die erste gedruckte Fassung erschien 1596. Unter anderem Brian Vickers geht von einer gemeinsamen Autorschaft aus. Darum ist das Drama in der jüngsten Ausgabe von The Norton Shakespeare und in der zweiten Auflage des Oxford Shakespeare enthalten. Umstritten ist auch das Stück Double Falsehood or the Distressed Lovers. Über seine Urheberschaft wird seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts diskutiert. Seit 2010 gehört es zur Arden Edition der Werke Shakespeares. Die dritte Folio-Ausgabe erschien 1662. Sie enthält das Drama Perikles. Shakespeare schrieb es mit einem weiteren Autor. Heute gilt es als authentisch. In derselben Ausgabe stehen noch weitere Stücke, die als Apokryphen bezeichnet werden und längst nicht mehr dem gesicherten Werk des Dichters zugerechnet sind. Ebenfalls nicht zum Kanon zählt das gemeinsam verfasste Drama Sir Thomas More. Inzwischen bezweifeln Forschende wieder, ob Shakespeare daran beteiligt war. Das war Einschlafen mit Biografien, dein Podcast zum Einschlafen.